ARD.
Alle diese Welten sind euer, außer Europa. Versucht nicht, dort zu landen.
Oha, was für eine Ansage. Ein Ausschnitt aus dem Science-Fiction-Film 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen, einer Fortsetzung von 2001, Odyssee im Weltall, von Stanley Kubrick. Wer da spricht, ist nicht ganz klar. Wohl eine außerirdische Intelligenz, die der Menschheit verbietet, auf Jupiters Mond Europa zu landen. Grund, dort entsteht gerade eigenes Leben. Springen wir aus dem Film in die Realität. Forschende wollen sich so gar nicht an dieses fiktive Verbot halten. Derzeit ist bereits eine Raumsonde unterwegs zu Europa, eine andere soll bald starten.
We need to actually characterize it, figure out how deep is it and what is the chemistry of that ocean and could that chemistry support life? Those are the kinds of questions that the Europa Multiple Flyby Mission will be able to answer.
Gibt es wirklich Leben auf dem Eismond Europa? Und wenn ja, wie können wir uns das vorstellen? Und wie können WissenschaftlerInnen das erforschen?
Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu Synapsen, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Noch in diesem Jahr soll eine Raumsonde zu Jupiters Mond Europa abheben. Ihr Name? Europa Clipper. Losgeschickt von der NASA. Forschende sind sich nämlich sicher, auf diesem Eismond existiert ein Salzwasserozean. Und sie glauben, dort könnte sich auch Leben entwickeln. Was macht sie da so sicher? Schließlich ist es doch stockdunkel unter so einer Eisschicht. Welchen Einfluss hat Jupiters Strahlengürtel auf die Mission? Und wer oder was ist eigentlich Susi? Dafür müssen wir unter anderem in die Kältekammer des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt schauen. Und wer unseren Podcast schon länger kennt, weiß, dass ich jetzt eigentlich nur einen hier begrüßen kann, nämlich Raumfahrtjournalist Guido Meyer. Schön, dass du da bist.
Das hört man gern. Danke, Lucy.
Wir beide haben uns ja schon mal über den Erdmond in einer Synapsenfolge unterhalten. Aber da draußen sind ja noch so viele unterwegs. Nämlich mehr als 200 Monde gibt es im Sonnensystem. Mhm. Mal ein bisschen Schulwissen am Anfang. Was unterscheidet eigentlich einen Mond von einem Planeten?
Also in der Tat gibt es mehr als 200 Monde, aber halt nur 8 Planeten. Das zeigt schon so ein bisschen die Wichtigkeit, die Rollenverteilung im Sonnensystem. Man könnte sagen, die einfachste Unterscheidung ist, Planeten kreisen um einen Stern, so wie die Erde um die Sonne kreist. Mhm. Und die Monde umkreisen einen Planeten, also halt die Erde in dem Fall. So, und diese Monde, die wurden entweder eingefangen als kleine Asteroiden oder sie entstanden mit dem Planeten, so wie der Erdmond wahrscheinlich.
In dieser Synapsenausgabe beschäftigen wir uns mit Europa. Was macht denn nun ausgerechnet diesen Mond so besonders?
Wir werden über Europa sprechen, genau, und auch über ein paar andere Monde des Planeten Jupiter. Aber du hast ganz recht, Europa ist so eindrucksvoll, weil es dort Leben geben könnte, so spektakulär das klingt. Und seit wir alle den Film Avatar gesehen haben, wissen wir, auch auf Monden, Pandora in dem Fall, kann Leben existieren. Man braucht keinen Planeten dafür. Und das ist halt im Fall von Europa möglicherweise der Fall.
Und da ist das Forschungsinteresse natürlich besonders groß.
Ja, es ist so groß, dass zwei Missionen sich aufmachen zu Europa. Eine aus Europa, also aus der alten Welt, die fliegt schon. Die andere Mission von der NASA, die folgt als nächste. Und deine Frage von eben, Lucy, warum denn nach Europa? Die gebe ich mal weiter an Georges Saint-Vaughan. Er arbeitet beim Jet Propulsion Laboratory, JPL, im kalifornischen Pasadena und sagt es eigentlich ganz pragmatisch.
Europa is amazing. It's fantastic.
Ja gut, und danach war das Interview vorbei.
Und der Podcast auch jetzt, genau, eine sehr kurze Folge heute. Nee, das war die kurzgefasste Antwort. Europa ist unglaublich und fantastisch, sagt Georges Saint-Vaughan. Er ist der sogenannte Nutzlastmanager einer neuen Raumsonde, die heißt Europa Clipper. Und weil er halt dafür arbeitet, ist er nicht ganz neutral, aber er kann seinen Enthusiasmus durchaus begründen.
It's a very big moon. It's about the same size as our moon. Almost exactly. What's really cool, it has twice as much water as Earth has on it. And what's even more exciting is that that water is in liquid form, at least partially. What we're really hoping for and what we believe is that it's got a liquid ocean that surrounds the entire moon, maybe tens of kilometers deep. It's got all the potential building blocks for life.
Demnach scheint der Mond Europa dem irdischen Mond ja gar nicht so unähnlich zu sein. Wenn ich ihn richtig verstehe, es ist ein sehr großer Mond, ungefähr so groß wie unser Mond. Und er hat richtig viel Wasser, doppelt so viel wie die Erde. Wow.
Ja, und was Josh St. Vaughan auch begeistert, ist die Tatsache, dass dieses Wasser auch flüssig ist, zumindest in Teilen. Also, aber ganz außenrum, da ist eine Eisschicht. Wir müssen uns diesen Mond vorstellen, Lucy, wie ein Ei, wo also außenrum die harte Schale ist. Diese Schale, also diese Schicht aus Eis im Fall von Europa, ist 20 bis 30 Kilometer dick. Mhm. Und da ist auch nichts anderes. Also die ganze Außenhaut ist Schale. Da gibt es kein eisfreies Festland. Der Mond sieht so aus wie eine zugefrorene Erde in der Eiszeit. Aber darunter wird es halt spannend. Unter der dicken Eisschicht kommt ein Ozean und der ist noch tiefer als das Eis dick ist. Der ist 100 Kilometer tief, glaubt man. Mhm. Und auch der umgibt den gesamten Mond und in ihm, in diesem flüssigen Wasserozean, durfte es wohl die Bausteine für die Entstehung von Leben geben. Diese Tatsache, diese Hoffnung und auch die Menge an Wasser, über die Europa verfügt, begeistern beide auch Kate Kraft. Sie ist Ingenieurin am Applied Physics Lab der Johns Hopkins Universität.
Even though Europe is really small, the amount of water that Europa has is so much water that if you took all the surface water on the surface of the Earth and you compared the amounts of water, Europa would have almost 2 times as much water as Earth does on its surface. Wherever we look for life on the Earth and wherever we find life, there's water. And so this just tells us that there's this really potentially habitable environment there.
Also, obwohl Europa viel kleiner ist als die Erde, verfügt der Mond unter seinem Eispanzer über doppelt so viel Wasser wie die gesamte Erde. Und wo immer wir auf der Erde Leben finden, da ist Wasser, sagt Kate Kraft. Das spricht für eine womöglich lebensfreundliche Umgebung auf Europa. Okay, aber Guido, woher wissen wir denn eigentlich, wie Europa aussieht?
Ganz klassisch, es gibt Fotos von dem Mond. Die kommen von verschiedenen US-amerikanischen Raumsonden, vor allem von Voyager, Juno und von Galileo.
Ach, Galileo, weil Galileo Galilei die 4 großen Jupitermonde entdeckt hat.
Genau deswegen hieß die Sonde so. Aber all diese Sonden waren nie lange da und es waren auch nie Missionen direkt zu Europa. Es waren immer Missionen zu Jupiter oder sonst wie Sonden, die nur vorbeigeflogen sind. Immerhin, sie zeigen die Oberfläche von Europa, sie zeigen die dicke Eisschicht und man kann erkennen, dass es da ganz viele Ritze und Krater und Spalten gibt. Also es ist keinesfalls eine glatte Eisfläche zum Schlittschuhlaufen oder ähnliches.
Und jetzt also diese Sonde Europa Clipper, die den Mond Europa als Ziel hat. Warum heißt die denn eigentlich Clipper?
Clipper, wer sich in der Seefahrt auskennt, dem ist der Begriff vielleicht bekannt. Ansonsten,
nein, kenne ich mich nicht mit aus.
Ich kannte ihn aber vorher auch nicht, aber ihn erklärt uns jetzt David Sansky. Er ist beim Jet Propulsion Laboratory in Pasadena für den Europa Clipper zuständig.
Clipper is taken after actually the name of the old Clipper ships. They're small, they're maneuverable. And they can react quickly. And they're smaller than a flagship. And that's actually what we're doing, is we've devised a set of orbits that go around Jupiter that do multiple flybys of Europa, but we're able to see all parts of the surface over the life of the mission. And so it forms this network over Europa where we can see it globally.
David Sansky sagt, Clipper hießen im 19. Jahrhundert Schiffe, genauer amerikanische Segelschiffe. Die konnten besonders schnell die Meere durchqueren, weil sie sehr schlank waren. Mhm. So etwas will nun auch die NASA, eine kleine, kostengünstige und zeitsparende Mission, die aber trotzdem ein globales Bild des Mondes Europa einfangen soll.
Zeitsparend klingt aber recht witzig in diesem Zusammenhang. Ich habe mal nachgeschaut, allein die Reise dorthin dauert wohl fast 6 Jahre. Ja. Die Mission soll bis 2034 dann laufen und kostet ca. 5 Milliarden US-Dollar. Eine der teuersten unbemannten Missionen bisher. Und das alles für die Frage, ob es Leben gibt unter der dicken Eisdecke. Wie soll die Sonde das denn überhaupt herausfinden?
Also Ziel der Mission des Europa-Clippers ist es, sowohl den Eispanzer zu untersuchen, also die Mondoberfläche, dann den flüssigen Ozean darunter, aber auch insgesamt geologische Prozesse auf dem Mond aufzuklären. Genau hat mir das Cynthia Phillips erklärt, die ebenfalls beim JPL arbeitet, und zwar als Planetengeologin.
The top-level science objectives for Europa Clipper are to study Europa's ice shell and ocean, to study the composition as well as the geology of the surface. And it will also search for any recent or ongoing geologic activity. When we're studying Mars, we're really looking for old, dead, fossilized life. But on Europa, there could be life there today. There could be present conditions for life. We think that Europa is one of the best places to look for life.
Sie stellt also einen Vergleich an zwischen dem Planeten Mars und dem Mond Europa. Die Marssonden suchen immer nach früheren, nach fossilen, also toten Spuren von Leben. Aber auf Europa könnte es heute Leben geben. Sie und ihre Kollegen glauben, dass dieser Mond einer der besten Orte überhaupt ist, um auf Lebensspuren zu stoßen.
Genau, und dabei geht es um Lebensspuren unter dem Eis. Diese dicke Eisdecke, die wird nämlich regelrecht durchgeknetet von der Anziehungskraft des nahen Jupiters. Wie stark, das sollen sogenannte Gravitationsexperimente nachweisen, erklärt uns jetzt Bob Pappalardo. Er ist Projektwissenschaftler der Mission, ebenfalls am JPL.
By gravity science we mean tracking the signal of the spacecraft, the Doppler shift of the spacecraft, to understand how Europa is tugging on the spacecraft, pulling the spacecraft toward Europa, accelerating it toward Europa as we're approaching, or pulling the spacecraft back to Europa as we sail away from Europa.
Also er spricht von Gravity Science, von Gravitationsexperimenten. Das heißt, man will von der Erde aus den sogenannten Doppler-Effekt nachweisen.
Warte mal, Doppler-Effekt, das kennt man doch vom Krankenwagen, genau, wenn der auf einen zukommt. Ne? Das ist doch dieser Ton des Martinshorns. Der ist sehr hoch, wenn der auf einen zukommt, der Krankenwagen. Wenn der Krankenwagen weiterfährt, geht der Ton auch wieder runter.
Genau, und was mit dem Martinshorn geht, geht eben genauso mit Funksignalen. Die Signale, die der Europa-Clipper Richtung Erde schickt, die treffen ja mal verzögert und mal beschleunigt ein. Denn der Mond zieht an der Sonde. Er zieht sie also manchmal näher an sich heran und zu anderen Zeiten ist seine Schwerkraft geringer und damit auch sein Zug an der Sonde geringer.
Aber wie kommt das denn? Also warum ändert sich bei einem runden Körper bisweilen seine Anziehungskraft?
Ja, runder Körper ist so eine Sache. Das liegt zum einen daran, dass der Mond Europa in einem elliptischen Orbit um Jupiter herumfliegt. Seine Umlaufbahn ist also nicht wirklich kreisrund. Manchmal ist der Mond näher an Jupiter und dann wieder ein Stück weiter weg. So, und immer wenn Europa nahe am Planeten ist, dann zieht Jupiter den Mond durch seine Anziehungskraft ein wenig auseinander. Entfernt er sich wieder, der Mond von Jupiter, entspannt er sich auch, alles ist gut und der Mond kehrt in seine ursprüngliche Form zurück. Das heißt also, Europa selbst ist genauso wenig perfekt rund, wie sein Orbitkreis rund ist.
Europa is in an eccentric orbit, so not quite round. As it goes around Jupiter, it gets a little closer and a little farther from Jupiter. And when it does, Europa flexes, stretches as it's closer to Jupiter and releases a bit as it's farther away from Jupiter.
Und wie will die NASA sich nun dieses Durchkneten und diese Formveränderung des Mondes zunutze machen?
Also die NASA will versuchen, Anhaltspunkte über den Ozean unter dem Eis zu bekommen, indem sie halt ihre Sonde messen lässt, wie stark Europa sich verformt. Verfügt Europa wirklich über diesen angenommenen flüssigen Ozean unter dem Eis, würde seine Oberfläche sich um 30 Meter ungefähr ausdehnen. Das heißt, die Eiskruste würde sich um 30 Meter ungefähr anheben.
Ah, okay, das könnte man dann beobachten. Aber warum denn gerade 30? Ist das geschätzt oder?
Ja, ein bisschen geschätzt, aber auch ein bisschen berechnet aufgrund von Anhaltspunkten. Man kennt die Masse Jupiters, man kennt die Masse Europas, man weiß, wie schwer die beiden sind. Daraus kann man so ungefähr folgern, wie stark der Größere den Kleinen verformen müsste. So, und der andere Fall ist, es gibt kein Wasser unter dem Eis, dann wird der Mond sich nur um einen Meter dehnen. Also 30 mit Wasser, einen ohne Wasser.
Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Also was und wie soll Europa Clipper das machen? Soll die Sonde den Mond umkreisen oder auf ihm landen?
Ja, weder noch. Das Problem ist die Röntgenstrahlung Jupiters. Also Europa umkreist ja Jupiter und Jupiter, der Planet, ist der größte Planet. Es schickt eine Unmenge an hochenergetischer Röntgenstrahlung ins All aus, in Richtung auf seinen Mond Europa. Und dieser Strahlung würden die Instrumente an Bord einer Sonde, die Europa umkreist, gar nicht lange standhalten.
Such a spacecraft would be bathed in the extreme radiation in the vicinity of Europa. Jupiter acts like a giant particle accelerator and accelerates charged particles to very high speeds and they slam into Europa and into a spacecraft if it's there. If your spacecraft is in orbit around Europa, it's getting that radiation all the time. So it has to be built out of parts that are very radiation tolerant. And those parts are expensive.
Also die Strahlung hat es in sich. Eine Raumsonde würde geradezu baden gehen in der Strahlung Jupiters. So formuliert es Bob Pappalardo.
Genau, das musst du dir vorstellen wie einen riesigen Teilchenbeschleuniger. Das ist Jupiter. Er beschleunigt Elektronen auf sehr hohe Geschwindigkeiten.
Ja.
Die treffen auf seinen Mond Europa und sie würden eben auch jede Raumsonde in die Umgebung treffen. Das ist übrigens auch ein Hauptgrund für die hohen Kosten der Mission, neben den ganzen Verzögerungen beim Bau der Sonde durch Corona.
Okay, aber Strahlung klingt ja eigentlich nicht so gut. Also, was macht die denn mit potenziellem Leben auf diesem Mond? Das suchen wir
ja. Das tun wir, aber das wäre ja unter dem Eis und bis da unten reicht keine Strahlung.
Gut, dann zurück zur Sonde. Wie kann die jetzt forschen, ohne auf dem Mond Europa zu landen?
Das ist der Trick, genau. Die müsste nämlich in der Tat aus sehr dickem, aus schwerem Material bestehen, um die gesamte Strahlung Jupiters abzuschirmen. Das würde aber die gesamte Mission noch schwerer und damit teurer machen, war also nicht umsetzbar. Mhm. Deswegen hat sich die NASA einen Trick ausgedacht, den uns Kurt Niebuhr vom NASA-Hauptquartier in Washington D.C. erläutert.
The Europa Mission will actually orbit Jupiter. And then it will fly by Europa about 40 times. And on each of those flybys, it will point its very capable scientific instruments at Europa to see a different strip of the surface.
Also der Trick ist, die Sonde soll Jupiter umkreisen, nicht direkt seinen Mond Europa, obwohl das der Ziel der Forschung ist.
Mhm.
Und zwar in einem Abstand, in dem die Strahlung Jupiters den Messinstrumenten an Bord nicht mehr gefährlich wird. Und das ist zwischen 1 und 3 Millionen Kilometer entfernt von Jupiter, also ein ganz schönes Stück. Von dort aus, von dieser Umlaufbahn raus, soll sie im Laufe ihrer Lebenszeit so 40, 50 Mal an Europa vorbeifliegen. Und bei jedem Vorbeiflug, dann werden die Instrumente an Bord einen anderen Streifen der Oberfläche untersuchen, also quasi abscannen aus dem Weltraum. Und interessant, bei einigen Vorbeiflügen soll sich die Sonde Europa bis auf nur 25 Kilometer annähern, also ganz schön tief runtergehen.
Ja.
Ein solch tiefer Vorbeiflug bietet eine ganz besondere Herausforderung, findet Georges Saint-Vaughan, den wir eben schon gehört haben, vom JPL.
Of course. What would be awesome, and we're very hopeful that this be the case, is that there will be a plume that we could fly through. If we see a plume, we will fly through the plume, and then we'll be able to sample materials that were directly from the ocean. That will be fantastic to understand what exactly the ocean is made out of.
Er spricht von Plume, also von Geysiren. Gibt es die denn auf Europa?
Ja, das war faszinierend. Die wurden vom Weltraumteleskop Hubble entdeckt, also aus der Erdumlaufbahn heraus fotografiert.
Ja.
Und die werden geschätzt 200 Kilometer hoch.
Oh, 200 Kilometer. Warum so hoch? Also durch den immensen Druck, durch diesen dicken Eispanzer?
Ja, damit könnte es zusammenhängen. Man weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist da so ein 400-faches höher als der höchste Geysir auf der Erde. Durch diese Geysire soll der Europa-Clipper durchfliegen, hat Georges Saint-Vaughan erzählt, und dann dabei Proben eines solchen Geysires entnehmen, also während des Durchfluges.
Aha.
Und wenn das gelingt, dann wäre das wirklich Material, das direkt aus dem Ozean unter dem Eis stammt und durch Risse im Eispanzer irgendwie nach oben ins All geschossen wurde. Und somit wüssten wir halt dann, woraus dieser Ozean tief unten besteht.
Wahnsinn. Und diese Entdeckung waren nur mit Hubble möglich, also aus dem Weltraum heraus, ja?
Ja, nee, andere Forscher haben ein irdisches Teleskop genutzt, und zwar das Keck-Observatorium auf Hawaii. Damit haben sie 1600 Stellen auf Europas Oberfläche untersucht, also von der Erde aus, wie gesagt. Und dabei stießen sie im sogenannten Chaos-Terrain auf Erstaunliches, denn das Chaos-Terrain scheint seinem Namen Ehre zu machen, erklärt Kevin Hand, ebenfalls vom JPL.
Chaos terrain is a name given to these bizarre looking ice geology features we see on Europa's surface. We think that chaos regions may be an area where water or ice that's from Europa's ocean is breaching up onto the surface.
Ich übersetze mal, Chaos Terrain ist der Name einer besonders bizarren Gegend dort. Es gibt da Gebirge aus Eis.
Ja.
Ich nehme an, so wie in der Arktis oder in der Antarktis. Und an einigen Stellen entstehen Risse, durch die das Ozeanwasser durch das Eis nach oben tritt. Also wieder als Geysir oder in einer anderen Form.
Nee, das sind jetzt keine Geysire da im Chaos Terrain. Das ist mehr so blubbernd nach oben steigendes Wasser. Das Problem ist nur, sobald Wasser an die Oberfläche des Mondes Europa tritt, bleibt es nicht flüssig, denn Europa hat keine Atmosphäre, so wie der Erdmond keine Atmosphäre hat. Da ist nichts, keine Lufthülle. Das Wasser ist somit nach dem Austreten direkt im Vakuum des Weltraums ausgesetzt. Und Lucy, wir haben es in der Schule gelernt, im Vakuum wird Wasser sofort zu Eis oder zu Wasserdampf.
Mhm.
Und trotzdem haben die Astronomen mit dem eben bereits kurz erwähnten Keck-Teleskop im Chaos Terrain indirekt Spuren dieses Wassers nachgewiesen.
we think that it might be sea salt. Now we need to actually characterize it, figure out how deep is it, how salty is it, how thick is the ice above it, and what is the chemistry of that ocean, and could that chemistry support life? Is there carbon in the ocean? Are there various compounds that microbial communities could eat in order to power an ecosystem? Those are the kinds of questions that the Europa Multiple Flyby mission will be able to answer.
Also die Astronomen glauben, Meersalz nachgewiesen zu haben, sagt Kevin Hand vom JPL. Mhm. Das mag jetzt eher banal klingen, aber wenn das wirklich so ist, also ein Salzwasserozean, dann scheint dieser Ozean, irdischen Ozean, wirklich sehr ähnlich zu sein. Jetzt gilt es herauszufinden, wie dick ist die Eisdecke und wie tief ist der Ozean unter dem Eis und wie salzig ist er und ermöglicht er Leben. Eine Frage ist zum Beispiel, gibt es Kohlenstoff in diesem Ozean? Denn der könnte einem Ökosystem dort unten als Nahrung dienen, also als Grundlage für Mikroben zur Ernährung zum Beispiel. Mhm. Solche Fragen soll die amerikanische Europamission beantworten.
Nun stammen ja all diese Nachweise, von denen wir gerade gehört haben, von Teleskopen, die wie Hubble weit weg sind oder sogar auf der Erde. Von näher ran haben wir bislang keine Informationen, richtig?
Nee, nur die eben kurz beschriebenen Fotos. Aber deswegen wird der Europa-Clipper auch so wichtig werden, weil er eben der erste sein wird, der länger vor Ort bleibt. Hat mir Jim Green erzählt, der ehemalige NASA-Chefwissenschaftler.
Because these observations are so far away, there's only limits to what we can do. Whether the plumes are a certain height or they're emitting in a certain light or their composition. Those are things that are all part of the scientific analysis of the data. I believe we're going to find out that Europa is an active world, that its ocean is communicating with its surface.
Ja, eine active world hat der Europa gerade genannt. Aber Europa ist leider wirklich sehr weit entfernt. Ungefähr eine halbe Milliarde Kilometer, Lucy, also ungefähr doppelt so weit weg wie der Mars. Deswegen sind die Möglichkeiten mit Hubble halt ziemlich begrenzt. Mhm. Aber solche Geysire mal nachzuweisen, das wäre wirklich wichtig, denn es wäre ein Beweis dafür, dass dieser Mond nicht tot, sondern geologisch aktiv ist. Über solche Geysire würde eben der Ozean unter dem Eis in direktem Kontakt stehen mit der Oberfläche des Mondes.
Okay, ich fasse mal die Arbeitseinsätze der Sonde Europa-Clipper zusammen. Sie soll hauptsächlich Jupiter umkreisen, ab und zu auch mal einen Abstecher zu seinem Mond Europa machen und möglichst auch noch durch Geysire fliegen. Lässt sich die Sonde denn so gut manövrieren und wie groß ist die überhaupt?
Ja, es ist eine der größten Sonden, die die NASA jemals auf die Reise geschickt hat, vor allem wegen der immensen Sonnensegel. Denn die sollen dort draußen beim Jupiter, also ungefähr in der Mitte des Sonnensystems, auch noch das letzte bisschen Sonnenstrahlen auffangen und in Strom umwandeln. Ah. Deswegen messen die 30 Meter, betont Cynthia Phillips vom JPL.
We're talking the size of a basketball court. So this thing is gigantic.
Gigantic. Die Sonde ist also so groß wie ein Basketballfeld. Wow.
In der Tat sehr imposant. Es wird sich zeigen, ob es was nützt. 2030 soll der Europa-Clipper am Jupiter eintreffen. Und dann werden wir sehen, welche Überraschungen in dem riesigen Ozean auf die Forscher warten.
So lange wollen wir natürlich nicht warten. Guido, lass uns doch mal ein wenig spekulieren. Eine Welt ohne Luft, ohne Sonnenlicht, also in völliger Dunkelheit. Viele Lebensformen sind da nicht möglich, oder?
Gute Frage. Nehmen wir doch den einzigen Ort im Sonnensystem mit Leben, den wir kennen, und das ist die Erde. Denn es gibt durchaus Ökosysteme auf der Erde, die denen auf Europa ähneln. Ich nehme mal als Beispiel unter dem Eis der Antarktis oder auch in der Tiefsee. Es sind beides Orte, die nie ein Sonnenstrahl erreicht. Und da wir gerade beim Spekulieren sind, von hier an übernimmt die weiteren Überlegungen der Astrobiologe Claudio Flores Martinez vom Zoologischen Institut der Universität Hamburg.
Es ist die ewige und absolute Dunkelheit. Und der beste Eindruck, den man sich von dem Ozean auf Europa machen kann, ist, wenn man sich Aufnahmen der irdischen Tiefsee anschaut. Es gibt da eine Reihe von Filmen von James Cameron, The Abyss oder Aliens of the Deep. Um einen Eindruck von dem Ozean auf Europa zu kriegen, muss man eigentlich nur mit einem U-Boot auf dem Meeresgrund unseres Planeten und zack, fühlt man sich schon wie auf Europa. Die Visualisierung von diesem Ozean auf Europa kann auf jeden Fall dadurch erleichtert werden, dass man sich anschaut, was in der irdischen Tiefsee so vor sich geht.
Also Claudio Flores Martinez glaubt, dass es tief unten unter dem Eispanzer Europas Lebensformen geben könnte, die durchaus irdischen Tiefseefischen ähneln zum Beispiel. Sie wären an die ewige Dunkelheit unter dem kilometerdicken Eispanzer angepasst und hätten womöglich das Selbstleuchten für sich entdeckt, so wie bei uns der Anglerfisch oder auch Glühwürmchen.
Biolumineszenz ist im Grunde nichts anderes als Licht, das von lebenden Organismen produziert wird. Und das Besondere an der Biolumineszenz ist, dass es auf der Erde mehr als 40 Mal unabhängig voneinander entstanden ist. Es gibt eine Menge biochemischer Reaktionen, die in der Lage sind, biologisches Licht zu erzeugen. Daher ist Biolumineszenz eine Biosignatur, die man potenziell im Ozean von Europa einsetzen könnte, ohne eine detaillierte Kenntnis der Physiologie der außerirdischen Lebensform zu haben. Wir reden von marinen Organismen, von Plankton, von Mikroorganismen, aber auch von komplexeren Organismen, zum Beispiel Quallen.
Man müsste also danach suchen, ob dort unten irgendwas leuchtet. Und vielleicht kann man ja sogar so weit gehen zu sagen, dass Leben unter dem ewigen Eis von Europa wahrscheinlich gar keine andere Wahl hätte, als das Licht für sich neu zu erfinden.
Ja, ich denke auch eine Welt in völliger Dunkelheit, die dürfte eher unwahrscheinlich sein.
Dann würde ich mal sagen, hin und nachgucken.
Ja, fordert auch Claudio Flores Martinez übrigens. Man bräuchte nur einen Tauchroboter, der sich durch das Eis des Mondes bis zu seinem Ozean hindurch bohrt. Und er sollte möglichst über Sensoren verfügen, die entsprechende Lebewesen auch wahrnehmen können.
Es gibt verschiedene Projekte, die sich damit beschäftigen, so einen autonomen Unterwasserroboter einzusetzen, um die Biolumineszenz-Levels unter der Eisschicht der Antarktis beispielsweise nachzumessen. Was für Furore gesorgt hat, waren die ersten Videoaufnahmen vom Riesentintenfisch in der Nähe von Japan, der genau mit der Methode entdeckt wurde. Man hat quasi eine Sonde runtergelassen und die hat die Biolumineszenz von einer Qualle nachgeahmt. Biomimikry heißt das. Durch die Nachahmung dieses Biolumineszenzmusters wurde dieser riesige 15 Meter große Riesentintenfisch angelockt. Einen ähnlichen Ansatz schlage ich für die Suche nach Leben im Ozean von Europa vor.
Tintenfisch ist ja ein gutes Stichwort. Es klingt schon so ein bisschen verrückt, aber wir wissen ja über unsere eigene Tiefsee weniger als über den Mond oder Mars. Erst recht wissen wir wenig über die Tiefsee auf dem Mond Europa. Aber das kann man ja versuchen zu ändern. Gibt es denn Forschungspläne? Wir haben ja bisher nur von Sonden gesprochen, die an Europa vorbeifliegen, ihn kurz besuchen und sporadisch mal näher kommen. Aber gibt es auch Pläne für einen Wasserroboter? Der müsste ja erstmal überhaupt durch diese kilometerdicke Eisschicht kommen, die du eben beschrieben hast.
Ja, aber da gibt es Mittel und Wege, daran wird geforscht. Unter anderem beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR. Das hat mehrere Sitze. Wir reisen jetzt mal nach Köln. Mhm. Und da testen die, wie das gehen könnte, durch dieses dicke Eis zu kommen. Man muss nur einschränkend sagen, alles, was wir jetzt vorstellen, das fliegt bei dieser Mission zumindest noch nicht mit.
Also ab jetzt ein bisschen Zukunftsmusik.
Genau, und ab jetzt wird's kalt.
Wir stehen jetzt im Keller des Instituts für Raumsimulation vor dem großen Kältelabor. Das ist im Prinzip ein großer Kühlschrank, so groß wie ein kleines Zimmer, begehbar, wo wir Temperaturen bis zu minus 50 Grad einstellen können, um damit unter Atmosphärendruck natürlich Experimente, die derartige kalte Temperaturen erfordern, durchführen zu können.
Vor dieser Kältekammer habe ich Jens Biele getroffen vom Nutzerzentrum für Weltraumexperimente beim DLR. Wir haben ihn gerade gehört. Und bei meinem Besuch hing drin in diesem begehbaren Kühlschrank Susi.
Susi?
Susi. Das ist eine Abkürzung für eine Sonde und jeder Buchstabe heißt irgendwas, wie so oft in der Raumfahrt. In diesem Fall heißt das Sonde under Shelf Ice, also eine Sonde unter dem Packeis. Und genau das soll sie auch tun, unter dem dicken Eis von Europa nach flüssigem Wasser und in diesem nach Leben suchen. Übrigens war auch dabei Stefan Ulametz, ebenfalls vom Institut für Raumsimulation beim DLR.
Okay, jetzt gehen wir mal hinein in die Kältekammer. Ziehen Sie die Fäustlinge an. Gut, das haben wir jetzt im Moment nur so auf minus 25 Grad eingestellt. Das reicht im Augenblick für die Tests, aber Sie merken, es ist ziemlich frisch hier. Was Sie hier sehen, ist nun die Einschmelzsonde. Die testen wir hier in verschiedenen Eiskonfigurationen. Wir können hier also nicht nur reines Eis, sondern auch Staubeismischungen herstellen.
Und da hing sie also, die Susi, mitten in der Kältekammer, auch sehr unscheinbar, also ungefähr einen halben Meter lang, anthrazitfarben und gab optisch nicht viel her.
Die Sonde ist im Wesentlichen ein Aluminiumrohr, in dem später dann einmal die wissenschaftlichen Sensoren drinnen sein werden und auch die Kabeltrommel, die man auf der Sonde haben muss und dann abgewickelt wird. Und das eigentliche Element, das wir hier testen, ist in der Spitze. Diese Halbkugel, da sind die Heizelemente drinnen. mit deren Hilfe man in das Eis aufschmilzt und den Kanal in den Gletscher oder in die Antarktis oder letztlich dann eben auch auf dem Planeten, auf dem Jupitermond Europa oder Mars Polkappen einschmelzen kann.
Okay, mit welchem Mechanismus dringt diese Sonde denn in das Eis ein? Also hat die irgendwie einen Antrieb?
Nee, den braucht sie gar nicht. Sie heizt das Eis unter sich auf und den Rest besorgt die Schwerkraft.
Das rutscht nach unten und es friert der Kanal dann oben wieder zu. Das heißt, letztlich geht die Sonde dann in so einer mitwandernden Höhle durch das Eis hindurch. Da wird man aber nicht wieder nach oben schmelzen können, um die Probe zu holen, sondern dort muss man dann in situ die Messungen vornehmen und durch das dicke Eis die Daten nach oben transmitten, was nicht trivial ist durch Kilometer dickes Eis. Muss man sehr lange Wellenlängen verwenden.
Und wie schnell soll das gehen? Also es klingt ja so, als würde es ganz schön lange dauern, ehe mal eine Schicht Eis geschmolzen ist und Susi ein Stück nach unten gerutscht ist.
Das ist auch so. Susi schmilzt sich ein paar Meter pro Stunde in die harte, gefrorene Kruste ein. Mhm. Das wurde in Köln aber nur theoretisch berechnet, nicht praktisch erprobt. Die Sonde hing da nur und wurde halt der Kältekammer ausgesetzt. Da gingen keine Schmelzprozesse vonstatten. Dort ging es nur generell um die Reaktion von Susi auf tiefe Temperaturen. Lucy, insgesamt durfte es einen Monat dauern, ehe sie den Ozean unter dem Eis auf Europa erreicht hat. Wir müssen übrigens dazu sagen, Susi ist nur eines von vielen denkbaren Modellen, wie es funktionieren könnte, also eben dieses Durchschmelzen durch das Eis. Es gibt ein anderes Modell, das kommt aus Bremen und das fängt zunächst gleich an, hat mir Marius Wirz erläutert. Er ist Ingenieur in der Abteilung Unterwasser- und Weltraumrobotik am Robotics Innovation Center in Bremen.
In diesem Fall würde man mit einem thermalen Bohrmechanismus durch das Eis kommen. Das heißt, man schmilzt sich durchs Eis, also man hat eine heiße Nase quasi oder eine heiße Spitze. Und somit schmilzt man sich halt durch das Eis. In Kombination mit der Schwerkraft sinkt man einfach in das Eis hinein.
Ja, das klingt schon so wie bei Susi. Was ist denn bei dieser Idee jetzt anders?
Genau, der Anfang ist gleich. Die Bremer nennen ihr Projekt Ice Shuttle. Ist nicht nur eine passive Sonde, so wie Susi, sondern dieses Shuttle trägt innen drin ein richtiges U-Boot, also einen kleinen Tauchroboter. Und der wird freigesetzt, aber erst dann, sobald die Sonde halt durch das Eis durch ist und diesen flüssigen Ozean erreicht hat. Dann kann der Erkundungsfahrten machen im Wasser, im Ozean und kehrt nach jeder dieser Erkundungsfahrten selbstständig zurück zum Mutterschiff, dem Eisshuttle, um seine Daten zu übertragen und die Batterien wieder aufzuladen.
Das ist ja das Tolle an unserem System, dass wir halt nicht entweder nur den Unterwasserroboter betrachten oder die Eisschmelzsonde, sondern den Unterwasserroboter mitnehmen. Wir haben die Systeme kombiniert, also dass wir in der Lage sind, den Unterwasserroboter, der nachher den Ozean untersuchen soll, halt tatsächlich mitzubringen. Und der ist dann halt quasi in der Payload Bay oder in dem Bauch des Eisshuttles, des Eisbohrers.
Guido, nochmal ganz kurz zu den Daten und der Übertragung. Wie kommen die Daten dann eigentlich zur Erde?
Genau, sie müssen immer noch durchs dicke Eis durch. Und dazu wird es eine Art Mutterschiff geben müssen, das dann nicht Europa umkreist, wir haben ja eben gehört warum, aber Jupiter, was immer mal vorbeifliegt an Europa und dann in diesem Fenster kann dann die Sonde von unter dem Eis ihre Daten ans Mutterschiff bringen und dann vom Mutterschiff aus können sie zur Erde geschickt werden.
Okay, und jetzt weiter mit dem Eisshuttle. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
Also genau wie Susi ist auch dieses Eisshuttle eher lang als breit. Es handelt sich im Prinzip um ein Rohr von 4 Metern Länge, was aber nur 21 Zentimeter dick ist.
Mhm. Für uns war wichtig, dass wir halt den Querschnitt des Lochs, das wir auch bohren, dass wir das halt möglichst klein halten, weil dadurch halt auch die Energie, die wir benötigen, um herab zum Ozean zu bohren, halt deutlich geringer ist.
Und erreicht dann diese rohrförmige Sonde den Ozean unter dem Eis, dann entlässt sie ihren Tauchroboter, dieses U-Boot, das dann völlig autonom operieren soll.
Um einen so tiefen Ozean zu erkunden, da kann man schwer mit einem Roboter arbeiten, der halt quasi ferngesteuert ist. Zum einen halt, weil die Latenz von der Erde zum Jupiter, also zum Europa, also das heißt, die Dauer des Funksignals halt über 1,5 Stunden ist. Und zum anderen ist halt der Ozean bis zu 100 Kilometer tief und so ein langes Kabel kann man gar nicht mitführen. Das heißt, man kann es halt nicht fernsteuern. Das ganze System muss das halt alles selber können. Also es entscheidet selbst, wie es jetzt zum Boden des Ozeans kommt.
Okay, kann man nicht fernsteuern. Und wie testet man sowas denn?
Also bei diesem gerade erwähnten Robotics Innovation Center in Bremen, da gibt es ein großes Schwimmbecken. Das ist eins von der Sorte, in dem normalerweise Astronauten in ihren Weltraumanzügen auch die Ausstiege in den Weltraum simulieren. Mhm. Das sieht aus wie ein großes Hallenbad und da wird das alles durchgespielt.
Und dann wird dieser Tauchroboter hin und her schwimmen oder genau so. Auf- und abtauchen? Ja. Und wo genau in diesem kilometertiefen Ozean soll er sich denn aufhalten?
Das ist eine gute Frage, denn das Ziel ist der Meeresboden. Also er muss auch noch ganz runter durch diesen Ozean durch bis zum Boden. Astrobiologen glauben normalerweise nicht, dass sich Leben gleich unter der Eisschicht oder im offenen Ozean aufhält. Das ist wie auf der Erde. Das Leben ist in den Korallenriffen oder auf dem Meeresboden. Mhm. Denn, so Marius Wirtz vom Robotics Innovation Center, wenn es Organismen gibt auf Europa, dann am ehesten in der untersten Schicht dieses Gewässers direkt über dem Boden.
Und zwar aus dem Grunde, weil man hofft, dass da zum Beispiel Vulkanismus ist. Und wir kennen das von der Erde, dass in Regionen, die normalerweise total unbewohnt sind, durch Vulkanismus in Form von Black Smokern lokal kleine Ökosysteme entstehen. Man spricht immer von Wasser ist wichtig für Leben, aber es ist nicht nur das Wasser, sondern man braucht auch noch andere Dinge, zum Beispiel Energie und weitere Moleküle, um tatsächlich Leben ermöglichen zu können. Und die Umgebung dieser Black Smoker würden das ermöglichen. Oder diese zusätzliche Zutat halt liefern. Wir würden eine Nutzlast in ein Experiment von Wissenschaftlern mitnehmen, von Ozeanographen, die zum Beispiel nach Chlorophyll suchen oder im Fall der Black Smoker sucht man dann immer nach gewissen chemischen Rückständen, die man im Wasser findet, um halt diese Black Smoker zu finden.
Guido, Black Smoker, da musst du noch ein bisschen was zu erzählen.
Lucy, Black Smoker sind schwarze Raucher, wie der Name schon sagt. Es sind hydrothermale Quellen auf dem Grund der Ozeane. Das heißt, es sind so eine Art winzige Geysire, aus denen heißes Wasser rausblubbert. Und das sind Energielieferanten für die Organismen, die da halt leben auf dem Meeresgrund. Zumindest auf der Erde, so eine Theorie, könnte so das Leben sogar entstanden sein. Aber die Frage ist, warum nur da? Warum nur auf der Erde? Wenn das Prinzip funktioniert, dann wäre es auch anderswo möglich, findet auch Jim Green, der ehemalige NASA-Chefwissenschaftler.
So what are we looking for? We're looking for potential life signatures. We're looking for complex carbon or biomolecules. Perhaps indications that hydrothermal vents are actually supplying the heat that melts and is creating the ocean underneath the icy crust. Why is that important? Well, when we look at the Earth, hydrothermal vents were discovered in 1977 in our own ocean, which is not very long ago. The oceanographers believe there's thousands of them, and they have visited about 300 of them. And each and every one that they have visited at the bottom of our ocean is teeming with life. So when you talk to an Earth oceanographer and say there are hydrothermal vents at the bottom of an ocean, they naturally assume that there's life there. This is really an exciting time for planetary science. The ability to go to remote places, distant, well away from the Earth, completely independent of how our life might have been created, and determine if life is in these locations.
Also Jim Green erzählt, dass Forscher die hydrothermalen Quellen auf der Erde erst 1977 auf dem Meeresgrund entdeckt haben.
Sie glauben, es gibt Tausende von denen, aber sie haben erst ein paar hundert mit automatischen Tauchrobotern und U-Booten untersucht. Aber überall da, wo sie geguckt haben, da konnten die Meeresbiologen in deren Nähe auch Leben nachweisen. Deswegen ist die Vermutung legitim, dass es auch auf den Meeresböden anderer Welten Leben geben könnte. Das findet Jim Green alles sehr aufregend und er glaubt, es spricht viel dafür, dass es einen zweiten Ort im Sonnensystem gibt, an dem sich Leben womöglich völlig eigenständig entwickelt hat. Und Lucy, noch ein Gedanke von mir, wenn es allein bei uns im Sonnensystem, also vor unserer Haustür sozusagen, mindestens zweimal zur Entstehung von Leben kam, was wird dann erst jenseits unseres Sonnensystems los sein? Also was heißt das für die Wahrscheinlichkeit und für die Verteilung von Leben insgesamt im Kosmos?
Ja, vermutlich gibt es viel mehr Leben, als wir denken.
Das denke ich auch, ja.
Was eben auch noch erwähnt wurde, Chlorophyll, das kennen wir ja alle aus dem Biounterricht, nutzen Pflanzen bei der Photosynthese und danach wird auch Ausschau gehalten.
Genau, dieser Farbstoff wandelt das Sonnenlicht und das Kohlendioxid in der Luft um zu Zucker und Sauerstoff, so haben wir es alle gelernt. Das ist etwas, was nur das Leben kann und das anorganisch so nicht herzustellen ist. Das wäre also ein sogenannter Biomarker, ein starkes Indiz für das Vorhandensein von Leben irgendwo. Aber neben diesen chemischen und biologischen Spuren sollte so ein Tauchroboter auch optisch Ausschau halten, ob vor seiner Linse irgendwas rumschwimmt, findet Marius Wirtz.
Wir haben eine ganze Menge Kameras dabei, das ist der Unterwasserroboter, kommt ja auch immer wieder zur Basisstation, in dem Falle dem Ice Shuttle halt zurück und überträgt halt die Information und da hat eine ganze Menge Kameras an Bord. Er sendet ja die Daten zurück zum Kontrollzentrum auf der Erde und da wird man halt quasi diese visuellen Daten halt interpretieren.
Tja, die Frage ist ja, kann man da überhaupt was sehen? Das ist ja vermutlich stockdunkel da, bis auf Biolumineszenz, die man erhofft zu entdecken. Guido, du tauchst ja selbst, kennst dich damit aus, das weiß ich noch aus unserer Synapsenfolge zu den Korallenriffen. Wie ist denn das mit Geräuschen unter Wasser?
Das ist faszinierend, Lucy. Schall kann sich unter Wasser so 4-5 Mal schneller ausbreiten als in der Luft. Man entdeckt also beim Tauchen seinen Hörsinn wirklich ganz neu. Du hörst Dinge, die ganz weit weg sind. Aber erstaunlich, die Richtung, aus der sie kommen, die ist oft sehr schwer zu orten unter Wasser. In unseren Ozeanen machen Tiere bekanntlich Geräusche. Warum sollte das in anderen Ozeanen anders sein? Wir kommen nochmal zu Jim Green, dem ehemaligen NASA-Chefwissenschaftler. Der taucht auch und überlegt sich Folgendes.
In our own ocean, scuba divers, and I'm a scuba diver, sound travels really well in water. And I've had a wonderful opportunity diving in the Hawaiian Islands to listen to humpback whales and their songs. Whether there's complex life in Europa's ocean or not, one way to be able to determine if that's the case is actually listening for the sounds that may occur from these complex organisms, like we have here on Earth. It's a very simple experiment. One would bury it down in the ice, and you would listen to the ice creak and crack as the body moves around Jupiter. But there might be other sounds of complex life, and that's what you want to receive, and you want to be able to split out, and that would be a slam dunk, as we call it, that must be generated by life. And so what happens if we do indeed hear these sounds? From a planetary science perspective, we're going to want to get in the ocean, so the next mission would be a submarine.
Jim Green hat also beim Tauchen vor Hawaii den Gesang der Buckelwale unter Wasser gehört und darum meint er, man könnte ein Mikrofon und ein Aufnahmegerät irgendwo im ewigen Eis von Europa aufbauen und einfach zuhören und aufnehmen lassen, also simple. Vor allem wäre das Knacken der Eisplatten darauf zu hören, meint er, aber vielleicht auch mehr.
Ja, und dann wäre die Frage, was, wenn wir wirklich was hören? Und um die Frage auch gleich zu beantworten, da muss beim nächsten Mal auf jeden Fall ein U-Boot darunter, vielleicht eben so eine Art Eisshuttle.
Guido, wir müssen an dieser Stelle ganz klar sagen, das alles ist noch Zukunftsmusik. Sowohl Susi als auch U-Boote vom Typ Ice Shuttle, sowie überhaupt jede Form von Hineinschmelzen in die Eisschicht Europas.
Leider, Lucy, leider. Und vor diesem Einschmelzen müsste ja erst noch eine Landung kommen. Es gab mal Pläne, diese Mission aus 2 Sonden bestehen zu lassen, dem Europa Clipper für die Umlaufbahn und einem Lander. Ist aber verworfen worden. Warum, erklärt Kurt Niebuhr von der NASA.
You really need the images from the flyby mission to pick out a landing site that you think is going to be reasonably safe and within the lander's ability to land. So even if you launch them as one big spacecraft, you've got to keep the lander with you for the first year or two while that flyby mission is taking pictures of the surface.
Ach, also man weiß derzeit gar nicht, wo eine Landung sich lohnen würde, sagt Kurt Niebuhr. Erst gilt es, aus der Umlaufbahn herauszugucken, wo das Eis vielleicht besonders dünn ist. Ein Lander müsste also sowieso erst mal 1 oder 2 Jahre im Orbit warten, bis die Kartografierung abgeschlossen ist.
Genau das wäre der Ablauf. Deswegen ist der Plan nun, später in den 2030er Jahren eine eigene Mission zu starten, nämlich den Europa-Lander.
Später heißt, der Europa-Clipper wird seine Dienste beendet haben, bevor der Europa-Lander auf die Reise geht.
Ja, das mit dem Dienste beenden ist gar nicht so einfach. Man kann ihn nicht einfach abstürzen lassen, also auf Europa draufstürzen lassen. Denn dort könnte es ja eben Leben geben und das wäre dann von irdischen Bakterien regelrecht verseucht. Und um solche Bakterien, soweit es geht, auszuschließen, wird der Clipper, also die Raumsonde Europa Clipper, vor ihrem Ende einem sogenannten Microbiology Reduction Process unterworfen, wie Melissa Jones vom Kennedy Space Center der NASA in Florida erklärt.
Microbial Reduction Processes, we envision that that will be part of what we need to do for Europa Clipper. So that may include baking out pieces of hardware in ovens. And then we are also looking at different strategies of actually using the environment to help us ensure that our spacecraft is clean once we get to the icy moon system. And so we will also try to take advantage of radiation, for example, in the cruise phase of the mission, as well as once we get to Jupiter and in the mode of flybys around Europa, to take advantage of that reduction in microbes on the spacecraft as we go along throughout the mission phases. Part of our implementation strategy would be to use radiation in the natural environment of space to take credit for the microbial kill on the spacecraft as we go.
Backen klingt ja so witzig, ist aber tatsächlich der erste Teil von diesem Prozess. Das ist schon passiert. Die Hardware der Sonde, also Teile von ihr, wurden vor dem Start gebacken, richtig in einem Backofen, damit so Keime abgetötet werden, ja?
Das ist bereits passiert, genau. Und den Rest soll dann die Strahlung rund um Jupiter besorgen, also ganz auf natürlichem Weg. Sie wird eben die noch verbliebenen, möglicherweise vorhandenen Mikroben eliminieren. Also, die Sonde soll die Strahlung zwar einerseits vermeiden, um die Instrumente an Bord zu schonen, andererseits wird die Strahlung immer noch stark genug sein, um Bakterien abzutöten.
Diese Verfahren werden ja auch bei Mars-Rovern angewandt, also überall dort im Sonnensystem, wo es Leben geben oder gegeben haben könnte. Aber ich verstehe noch nicht so recht, warum bei Europa. Der Europa-Clipper soll doch gar nicht auf dem Mond landen.
Soll er nicht, könnte aber, falls was schief geht oder anders gesagt, ja, er könnte sich verfliegen und auf Europa stürzen. Und dann würde es eben brenzlig werden, hat mir Melissa Jones erklärt.
Given that we are flyby mission, there is a probability that something could happen to the spacecraft and that we would actually end up impacting Europa. So we still have to meet the requirement of this 1 in 10,000 of inadvertent contamination number, whether we are a flyby mission or a lander mission.
Und der Europa-Clipper ist eine Flyby-Mission, das heißt, er fliegt an dem Mond Europa vorbei. Aber auch dabei gibt es immer das Risiko, dass irgendwas schief geht. Und deswegen sind die Anforderungen aus dem Bereich Planetary Protection die gleichen, egal ob bei einer Landung oder bei einer Flyby-Mission. Und die lauten, die Wahrscheinlichkeit einer Verseuchung muss bei weniger als 1 zu 10.000 liegen.
Okay, daher also der Backofen und das Ausnutzen der Strahlung Jupiters. Aber irgendwann ist ja Schluss mit der Mission. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Sonde Europa Clipper stürzt nicht ab, alles geht gut. Wie beendet man die Mission? Was passiert mit der Sonde?
Sie wird woanders hingelenkt, dort, wo sie keinen Schaden anrichten kann. Jedenfalls ist das der Plan, hat mir Cynthia Phillips erzählt, Planetengeologin am JPL.
We don't want to destroy life on Europa in the act of detecting it. We want to be really careful not to crash into Europa. So the plan is actually to crash into Ganymede. And that's because while Ganymede does have an ocean, the ocean is much deeper below the surface. So the surface ice layer is hundreds of kilometers thick. While maybe there's a chance of life on Ganymede, it's much, much lower possibility. And even if there is, if we crash into the surface, the chances of the spacecraft kind of working its way down into that very deeply buried ocean on Ganymede are much, much lower. At the end of the mission, we're going to save enough fuel, kind of a final hurrah, to crash into Ganymede.
Also die NASA möchte auf keinen Fall mit eigenen mitgebrachten sozusagen irdischen Bakterien das Leben auf Europa zerstören, während es gerade erst entdeckt wird. Deswegen darf die Sonde keinesfalls auf Europa stürzen, wohl aber auf Ganymede, ebenfalls ein Mond Jupiters.
Und das scheint ja nicht so ein großes Problem zu sein, wenn ich Cynthia Phillips richtig verstanden habe.
Nee, zum einen, weil Ganymede der größte Mond ist. Das heißt, er ist ziemlich leicht zu treffen. Er hat auch einen Ozean unter dem Eis, aber der ist viel tiefer. Diese Eisschicht, die ist wohl mehrere hundert Kilometer dick. Dann kommt erst das Wasser. Dort könnte es zwar auch Leben geben in diesem Wasser, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Bakterien von einem abgestürzten Lander durch eine mehrere hundert Kilometer dicke Eisschicht bis in einen flüssigen Ozean kommen, die ist halt bei Ganymede sehr gering. Und deswegen will die NASA halt genügend Treibstoff sparen für, wir haben es gehört, das letzte Hurra in Form eines Sturzes auf Ganymede am Ende.
Und mit Ganymede kommen wir zu einer zweiten Mission ins Jupiter-System, die derzeit schon unterwegs ist. Erzähl mal, Guido.
Diese zweite Mission kommt aus Europa. Der Europa Clipper war ja aus den USA. Diese zweite Mission fliegt bereits seit April 2023 und sie nennt sich JUICE, erklärt uns Christian Erd, der Systemmanager von JUICE.
Der Name JUICE steht für Jupiter Icy Moons Explorer und ist eine Mission, die zu Jupiter fliegt und vorbeifliegt an den drei äußeren von den vier galileischen Monden. Die galileischen Monde heißen von innen nach außen Io, Europa, Ganymede und Callisto. Alle vier Monde sind so unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher nicht sein können.
Ach ja, Galileo Galilei.
Ja, wir sprachen bereits von ihm. Er hat sie entdeckt, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Aber das war's dann auch. Er hat sie durchs Fernrohr gesehen. Er konnte überhaupt nichts sagen über ihren Aufbau, über ihre Beschaffenheit.
Ja, die scheinen ja alle ganz unterschiedlich zu sein. Also keinesfalls alles Eiswelten.
Nee, wenn wir mit Io gleich mal anfangen. Das ist ein heißer Mond voller Vulkane, die heute noch Lava speien. Damit schied der also aus für eine Mission, die sich JUICE nennt. Denn JUICE ist ja, wir haben es eben gehört, ein Icy Moons Explorer. Bleiben die drei großen Eismonde, wie gehört, Callisto, Ganymed und Europa. Und bei Europa hatte Europa, also hatten die Europäer, die gleichen Überlegungen wie die Amerikaner.
Europa hat wahrscheinlich einen sehr tiefen Ozean. Dieser Ozean ist wegen der Kälte mit Eis überfroren und wird von der Unterseite von einem Gesteinskern geheizt. Das heißt, er ist wahrscheinlich flüssig, er ist warm und bietet eine geschützte Umgebung. Und wenn ich vergleiche auf der Erde, ist es, glaube ich, nicht so weit hergeholt, dass man annehmen kann, dass bei Europa auch vielleicht Leben ist.
Wenn also die Grundüberlegungen dieselben waren, heißt das dann auch, dass der Missionsablauf identisch ist? Also, dass NASA und ESA praktisch beide die gleiche Mission fliegen?
Teilweise. Also JUICE, die europäische Mission, soll nur zweimal an Europa vorbeifliegen und das auch nicht wahllos, sondern über bestimmte Gebiete.
Wir wollen über Regionen fliegen, die jung sind, wo man annimmt, dass das Eis jünger ist. Da gibt es auf dem Eis ähnliche Plattentektonik wie auf der Erde, also dass sich Eisschollen gegeneinander verschieben aufgrund von Gravitationswirkungen. Dadurch bricht das Eis natürlich auf und wird von innen Wasser auf die Oberfläche gespült, das dann friert. Und wenn ich dieses junge Material beobachten kann und wenn ich das klassifizieren kann, dann weiß ich zumindest, woraus besteht.
Wasser, das auf die Oberfläche gespült wird, da habe ich gleich mal eine Frage. Das ist ja dann Wasser von unten, das da hochkommt. Könnte man sich den Weg durch das dicke Eis mit den Schmelzkopftauchern nicht sparen, stattdessen das junge Eis von hier einsammeln und schauen, was drin ist?
Könnte man auch, wäre aber keine Alternative zu Proben von weiter unten, denn wir sprachen eben schon darüber, das Leben dürfte sich eher am Boden des Ozeans aufhalten, nicht gleich unter der Eisdecke. Alles, was oben ist, das Leben auf dem Eis, das mögliche Leben auf dem Eis, wäre auch der kosmologischen Strahlung ausgesetzt und dürfte eh nicht lange überleben. Aber diese Stellen mit dem jungen, dünnen Eis, die wären gute Orte, um von da aus halt in die Tiefe vorzudringen.
Zwei Flüge über Stellen mit dünnem Eis. Also, wo wird sich die Sonde denn in der übrigen Zeit aufhalten?
JUICE wird sich genauso wie der Europa-Clipper auf einer Umlaufbahn um Jupiter befinden, eben wegen dieser harten Strahlung. Aber es ist eine andere Umlaufbahn als der Europa-Clipper aus den USA, der immer nur an einem Mond vorbeifliegen soll, nämlich an Europa. JUICE aus Europa soll nacheinander die drei großen Eismonde besuchen und mehrmals an ihnen vorbeifliegen.
Und die stören sich auch nicht gegenseitig?
Nee, eigentlich nicht. Das geht streng nach den Gesetzen der Himmelsmechanik. Die Sonde umkreist Jupiter und die Monde umkreisen Jupiter und irgendwann kommen sie sich dann nahe und treffen sich und das wird dann ein Vorbeiflug. Also es gibt kein Hin und Her, keine Schleifen, nur ein kurzes Passieren und das war's.
Also den heißen Io lässt JUICE aus. Über Europa haben wir schon gesprochen. Welche sind die Monde 2 und 3, die JUICE besuchen wird?
Nehmen wir mal zuerst Callisto. Der hat einen völlig anderen Aufbau als die anderen, glaubt Christian Erd.
Callisto ist der einzige Mond von den dreien, der nicht in Schalen aufgebaut ist. Callisto dürfte eigentlich nur ein zusammengewürfelter Gesteinshaufen sein, weil das wäre dann ein Zeuge von der Entstehung des Jupiter-Systems, wäre praktisch der Mond mit der ältesten Oberfläche, der am wenigsten sich verändert hat. Und mit Vergleich mit den anderen Monden könnte man zum Beispiel da sehen, wie die Oberfläche im Laufe der Zeit gealtert ist.
Also Lucy, du hörst schon, von Callisto kennen wir bislang nur seine Oberfläche, mehr nicht. Es gibt kaum Informationen über seinen inneren Aufbau. Vorbeiflüge der Raumsonde Galileo an Callisto von vor mehr als 20 Jahren geben aber Indizien dafür, die Antena Kustenis vom Pariser Observatorium jetzt ausführt. Sie arbeitet für die ESA an der JUICE-Mission.
Callisto is very interesting because actually we don't know what's happening in its interior. We think there's differentiation processes. There may be a liquid ocean also there on Callisto, but we don't know very much about this satellite. It hasn't been studied enough. But one thing we know is that it has the oldest surface. On Callisto, we find remnants of impacts that go back a long, long time. And it gives us actually an insight on how the solar system was formed, what kind of impacts, what kind of things were taking place at the beginning of the formation of the solar system. And inside, we really don't know if the differentiation processes have happened and have occurred all the way to having a complete differentiation with different layers separated. Do we have a liquid water ocean again? What's going on inside Callisto? So for us, it's a very interesting object. And the fact that we need Callisto to do flybys to get to where we want gives us actually an opportunity to learn a lot more about this object.
Also sie findet Callisto vor allem deswegen interessant, weil wir so wenig über ihn wissen.
Genau, wir wissen nicht viel mehr als sichtbar und erkennbar ist, und das ist, dass seine Oberfläche uralt sein muss. Das wiederum können Geologen an der Art der Krater auf Callisto erkennen, die aus der Frühzeit des Sonnensystems zu stammen scheinen. Wie viele Schalen, also Schichten, es in seinem Innern gibt, ist nicht bekannt. Das sollen die Flybys-Mission der Raumsonde JUICE an Callisto zeigen.
Guido, da haben sich die Europäer ja einiges vorgenommen. Wie ist JUICE denn ausgestattet, um 3 Monde nacheinander untersuchen zu können?
Sie hat 10 Instrumente an Bord. 7 davon sind deutsche Labore beteiligt. Es ist zum Beispiel ein Laserhöhenmesser dabei. Er dient zur Kartierung der Oberflächen aller 3 Monde. Dann gibt's ein Experiment, das die Dichte der Atmosphären bestimmen soll. Man muss dazu sagen, diese Monde haben alle keine richtige Atmosphäre, so wie die Erde oder der Mars. Sie haben etwas ganz Dünnes, was man Exosphäre nennt. Forscher wollen aber wissen, aus welchen Gasen die wiederum besteht. So eine Exosphäre ist so dünn, dass man sie kaum messen kann, geschweige in ihr atmen kann. Die Moleküle in so einer Exosphäre stoßen fast nie zusammen. So wenig gibt es in einer Exosphäre. Aber es ist eben immer noch mehr als nichts. Diese Moleküle können auch in den Weltraum entweichen. Und das wollen die Forscher halt nachweisen. Und dann noch ist ein Radar an Bord, das soll bis zu 9 Kilometer tief in diesen Eispanzer der Monde vordringen.
Mhm. All diese Experimente werden dann wohl auch beim 3. Mond zum Einsatz kommen, denn Ganymed fehlt noch in der Liste.
Mit Recht, denn da ist der Ablauf ein wenig anders, muss ich kurz erklären. Nach 3 Jahren Arbeitszeit im Jupiter-System soll JUICE dann die Umlaufbahn um Jupiter verlassen und in eine Umlaufbahn um Ganymed einschwenken, also diesen großen Mond, von dem eben bereits kurz die Rede war. Das wäre das erste Mal überhaupt, dass eine irdische Raumsonde einen anderen Mond als unseren, als den irdischen Mond umkreist. Dort ist sie dann zwar permanent der eben beschriebenen Strahlung Jupiters ausgesetzt, aber es wäre sowieso das Ende der Mission und es macht Sinn, dass sie sich dort aufhalten soll. Warum, erklärt noch einmal Athena Kostenis.
Ganymede is the largest satellite in our solar system. For quite some time we thought Ganymede was a dead moon. Now we realize that it's a very active moon. We can see tectonic processes happening on its surface. And also we think Ganymede may have underneath its surface a liquid water ocean.
Also sie sagt, Ganymede ist der größte Mond des Sonnensystems.
Das ist er, und lange Zeit dachten die Geologen, es sei ein toter Mond, so groß er auch sein mag, aber trotzdem. Nun ist aber seit ein paar Jahren klar, dass der Mond nach wie vor sehr aktiv ist. Es gibt Plattentektonik, das heißt, seine Festlandplatten bewegen sich und er hat eben diesen Ozean tief unter der Oberfläche. Der Unterschied zwischen Ganymede und Europa ist halt, dass die Verteilung von Gestein, Eis und Wasser eine andere ist, sagt Athena Kostenis.
The difference with Europa being simply that in Ganymede, this ocean is trapped between 2 layers of ice. On Europa, we think this ocean is in direct contact with the silicates at the bottom of the moon, which is the same condition as on Earth. On Ganymede, it may be caught in between 2 ice layers. And we want to find out if in that case, it's still possible for that ocean to have life.
Also der Ozean auf Ganymede ist eingeschlossen zwischen 2 Eisschichten, erzählt
genau,
sie.
Genau, das ist der Unterschied. Bei Europa war es so, erst kommt das Eis, dann der Ozean, dann ein Kern aus Gestein. Bei Ganymede ist es so, erst kommt das Eis, dann der Ozean, dann wieder Eis und dann erst der steinige Meeresboden. Ich musste da an Tiramisu denken, bei dieser Schichten, mit dem schichtenartigen Aufbau. Radarmessungen lassen jedenfalls auf so einen Aufbau schließen, das ist noch keineswegs völlig sicher. Wenn es so ist, dann kommt das Wasser also nicht in Kontakt mit dem felsigen Meeresboden, mit den Salzen des Gesteinkerns, so wie auf dem Mond Europa und so wie auf der Erde. Deswegen also die Frage, ist dieser Ozean trotzdem lebensfreundlich?
If you're looking at what we call habitable conditions means you have to have liquid water, at least for the kind of life we know. Second of all, you need nutrients. Nutrients means these organic compounds, the things that we find in organic chemistry. And then you need to have energy sources. On Ganymede, you may have tidal forces and other forces that give you this energy that you need. So you could have, again, habitable conditions, even if the water is trapped between two ice layers, only if you can bring the nutrients from the surface all the way down to the ocean.
Also damit eine Welt, die lebensfreundlich ist, braucht sie flüssiges Wasser und Nährstoffe, also organische Verbindungen sowie eine Energiequelle, erklärt Athena Kostenis.
Genau, und diese Energiequelle ist auf Ganymed eben die Plattentektonik, also das Reiben der Kontinentalplatten aneinander, das Hitze entstehen lässt. Und auch wenn das Wasser eingeschlossen ist zwischen zwei Eisschichten, ich sag nochmal Stichwort Tiramisu, dann könnte dieser Ozean mittendrin trotzdem lebensfreundlich sein, denn die Nährstoffe, die müssen ja nicht von unten kommen, vom Gesteinskern, vom Meeresboden, die könnten auch von oben kommen, von der Mondoberfläche. Mhm. Die Ausmaße dieses Ozeans zwischen den beiden Eisschichten, die beschreibt uns jetzt Olivier Grasset von der Universität von Nantes. Er ist derzeit der Vorsitzende des Space Science Advisory Committee der ESA.
Ganymede is the biggest moon of the solar system, and in fact it is larger than a planet Mercury. What is striking with that one is that it is made of huge amount of water. When you think of the Earth as a planet, you always think that water is very abundant on Earth. But in fact, that's not true. That's true that we have large oceans and so on, but with respect to its mass, it's only 0.01% of the total mass of the Earth, which is made of water. Ganymede, it's 50% of the total mass of the moon, which is made of water. It's a huge water reservoir, one of the biggest water reservoirs that you can find in the solar system.
Also der Mond Ganymede ist größer als der Planet Merkur. Und wir müssen nochmal die Zahlen erörtern, Lucy, die gerade Olivier Grasset gesagt hat. Die Erde besteht nur zu etwa 0.1% aus Wasser. Also man sagt immer, der blaue Planet, die Erde ist zwei Drittel Wasser. Aber die gesamte Kugel, davon ist der Anteil bloß 0.1%. Bei Ganymede ist der Anteil 50%. Also die Hälfte des gesamten Mondes ist Wasser. Und das ist damit eines der größten Wasserreservoirs im gesamten Sonnensystem.
Und bei Wasser bekommen Astrobiologen ja stets feuchte Augen.
Mit Recht, denn Wasser gilt als Grundlage für Leben, wie wir es kennen jedenfalls. Also warum sollte nicht auch auf Ganymede leben existieren, fragt zum Beispiel auch Hauke Husmann. Er ist der Leiter der Abteilung Planetengeodäsie beim DLR in Berlin. Also er ist Spezialist für die Vermessungen von Oberflächen im Sonnensystem.
Ich würde Ganymede da nicht ganz ausschließen. Wenn wir auf die Oberfläche schauen, besteht Ganymede aus Wassereis. Durch den Druck und die Temperaturen im Innern kommen wir dann in Bereiche, wo das Wasser tatsächlich flüssig wird. Bei einer Eisdicke von etwa 70 bis 100 Kilometer. Da unterhalb dieser Dicke würde man tatsächlich einen globalen Ozean vermuten, der sich im Innern von Ganymede befindet und flüssig ist. Das Wasser, was wir in diesem Ozean auf Ganymede vermuten, das wäre mehr Wasser, als wir auf der Erde in allen Meeren zusammen haben.
Er hat jetzt mehrmals vermuten gesagt und diese ganzen Vermutungen soll das Experiment GALA überprüfen. Das steht für Ganymede Laser Altimeter, das von Husmann verantwortet wird. Das Verfahren ist folgendes, es schickt Laserstrahlen zwischen der Sonde JUICE und dem Mond Ganymede hin und her. So, und aus den Laufzeiten dieser Signale misst dann GALA die Entfernung zwischen sich, also der Sonde JUICE, und dem Mond. Und daraus wiederum ergeben sich Hinweise auf die Anziehungskraft des Mondes auf die Sonde und damit auf Wasservorkommen unter der Oberfläche. Denn die Anziehungskraft wäre eine andere mit und ohne Wasser. Und es gibt noch eine Besonderheit bei Ganymede.
Wir wissen, dass Ganymede einen teilweise flüssigen Eisenkern hat, um diese Ströme zu erzeugen, die dann letztendlich ein magnetisches Feld erzeugen. Ganymede besitzt ein Magnetfeld. Und das ist sehr, sehr selten für diese Monde oder auch für die terrestrischen Planeten. Also neben Erde und Merkur ist Ganymede der dritte feste planetare Körper, der ein eigenes Magnetfeld im Innern erzeugt.
Wie schaut denn in diesem Fall das Missionsende aus? Also wenn JUICE Ganymede ganz am Schluss ihrer Betriebszeit umkreist, wird sie dann nicht auf ihn stürzen?
Das wird sie. Sie wird ihn erst 3 Jahre lang umkreisen in so rund 500 Kilometer Höhe. Und dann nach insgesamt 6 Jahren Betriebszeit, das dürfte 2035 sein, soll JUICE dann ebenfalls auf den Mond stürzen.
Damit enden dann womöglich gleich 2 Raumsonden auf Ganymede, Europas JUICE und Amerikas Europa Clipper.
Genau.
Noch sind sie unterwegs und sollen in ein paar Jahren beim Eismond Europa eintreffen, um ihn zu untersuchen. Damit, Guido, möchte ich zum Schluss nochmal den Bogen zum Anfang des Podcasts schlagen. Was machen wir denn nun mit dieser Warnung?
Alle diese Welten sind euer, außer Europa. Versucht nicht, dort zu landen.
Was machen wir mit der Warnung? Gute Frage. Das Schlusswort gebe ich weiter an Bob Pappalardo vom JPL. Wir haben ihn eben schon mal gehört. Er hat sich auch darüber Gedanken gemacht und das schon vor Jahrzehnten, als mit den Planungen einer Sonde zu Europa begonnen wurde. Und er erzählt, er und sein Team haben sich damals schon abgesichert.
We had a meeting long ago, it was 1995, I believe, or 1996, where we tied in Arthur C. Clarke, and Arthur C. Clarke gave us the permission to go explore Europa. He said it's okay. So we think we're just fine in exploring Europa today.
Also Bob Pappalardo erzählt, er und sein NASA-Team hätten sich vor 20 Jahren mit Arthur C. Clarke getroffen. Arthur C. Clarke ist der Autor, der beide Romane geschrieben hat, 2001 und 2010. Und dabei hat er, Arthur C. Clarke, der NASA sozusagen die Erlaubnis gegeben, Anführungszeichen Europa zu erforschen. Wir haben dort also wahrscheinlich nichts zu befürchten, so Pappalardo.
Na, dann hoffen wir doch das Beste. Guido, was für ein fantastischer Ausflug ins Jupiter-System. Wenn Galileo Galilei das geahnt hätte, dass Forschende von guten Voraussetzungen für die Entstehung von Leben auf dem Mond Europa ausgehen. Ziemlich beeindruckend, wie unser Weltraum erforscht wird. Danke, dass du uns heute mitgenommen hast ins Jupiter-System.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch ans Team, an Jacqueline Bretschek, Lena Bodewein und Sabine Korbmann. Wie immer gilt, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt uns gerne an synapsen@ndr.de. Wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt uns weiter und bleibt uns treu. Hier kommt zum Schluss noch wie gewohnt ein Hörtipp aus der ARD-Audiothek. Ich bin Lucy Kluth und sage Tschüss, bis bald.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.